Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Im Studio ist Maike Albart. Herzlich willkommen. Wir besuchen heute Nachmittag die Stadt, die sich als Hauptstadt der Welt bezeichnet, nämlich Rom. Aber nicht die Monumente sind unser Ziel, sondern die eher versteckten Winkel. Der Kunsthistoriker Golo Maurer wird uns mitnehmen in sein ganz normales Viertel, uns über die Bedeutung der Casa, also der Wohnung, unterrichten, aber auch über den Müll und die Folgen des Tourismus und warum es einem dennoch gut gehen kann in Rom. Außerdem stellen wir Ihnen einen eher melancholischen Roman aus Flandern vor. Zuerst befassen wir uns mit der New Yorker Subkultur der 1960er und 1970er Jahre, damals als Andy Warhol in seiner Factory Suppendosen abmalte und William S. Burroughs sich in Drogen und Texten verlor. Der Lyriker John Giorno, 1936 geboren und vor 5 Jahren gestorben, war auch dabei. Der umtriebige Mann, der ein umschwärmter Performer war und seine Gedichte immer auch auf die Bühne gebracht hat, hat noch kurz vor seinem Tod seine Erinnerungen aufgeschrieben. Große Dämonenkönige heißt Giornos wilde Lebensbeichte. Samuel Harmon stellt uns dieses radikal subjektive Zeugnis vor.
Im Untertitel von »Große Dämonenkönige« wird ein Leben voller Poesie, Sex, Kunst, Tod und Erleuchtung angekündigt. Der US-amerikanische Dichter und Performance-Künstler John Giorno hat die Szene der sogenannten New York School und frühen Pop-Art im New York der 1960er Jahre hautnah miterlebt. »Ich spürte, hier wurde Geschichte geschrieben«, hält er fest, als er mit dem noch kaum bekannten Andy Warhol eine Ausstellung besucht. Die Reihenfolge ist aber eigentlich eine andere. In der Autobiografie zeigt sich vor allem ein Leben voller Sex, das eben auch ein Leben voll mit dem ganzen Rest gewesen ist.
Im goldenen Zeitalter der Promiskuität war ich ständig cruising. Ich hatte fabelhaften, anonymen Sex und konnte fast jeden haben. In Anbetracht der Höhen und Tiefen, Kater und Depressionen hatte ich eine ziemlich gute Zeit.
Für Giorno, der in der Zitat Steinzeit der frühen 50er Jahre aufwächst, ist Sex eine Geste der Freiheit und des intimen Wagemuts, genauso wie Kunst eine solche ist. Es geht ihm um eine einmalige soziale Konstellation, der er sich ganzheitlich ausliefert. Das Langgedicht Howl des Beat-Poeten Allen Ginsberg ist in dieser Hinsicht prägend in Giornos Erweckungs- und Bildungsgeschichte.
Howl enthielt schwule Bilder, zum ersten Mal schwule pornografische Bilder, nicht antiquiert oder in literarischer Verkleidung, sondern Straßenpornos, die unglaublich schön waren.
Die Schriftsteller Allen Ginsberg und William S. Burroughs, die Pop-Art-Künstler Andy Warhol, Robert Rauschenberg und Jasper Johns, der gut aussehende Dichter John Giorno lernt sie alle kennen und wird mit vielen zukünftigen Größen der Kunst- und Literaturszene körperlich intim. Die neue Redakteurin des Harper's Bazaar ist brillant. Die und die Galerie bahnbrechend. Ein gerade erschienener Underground-Film sagenhaft stark. Als einziger Protagonist in Warhols Kultfilm Sleep kommt Giorno 1964 dann zu einer gewissen Berühmtheit. Wer sich kunsthistorisch nicht auskennt, wird mit vielen der superlativisch vorgetragenen Episoden wenig anfangen können. Das ist für Giorno keine Verfehlung, sondern Prinzip. Ich wusste, schreibt er,
dass es besser war, keine komplexen Gedanken zur Kunst zu haben, sondern sie einfach zu erleben, in einem sehr lauten Raum jenseits von Konzepten.
Keine Konzepte, ebenso wie Kontexte. Einerseits garantiert das die Lebendigkeit und Sympathie des Erinnerten, andererseits kann die totale Gegenwart, wie Giorno sie anekdotisch abruft, überfordern. Neben dem Dauerexzess aus Sex, Drogen und Kunst steht bei Giorno die Langeweile und Einsamkeit. Der Lärm und die Oberfläche der Kunstszene kaschieren die Stille und den Abgrund eines Menschen, der an Depressionen leidet und 1959 versucht, sich umzubringen.
In meinen Worten steckten Hoffnungslosigkeit, Vergänglichkeit und Täuschung. Ruhm, Glamour und Tod waren leer.
Später wird die AIDS-Epidemie das Gefühl existenzieller Gefährdung weiter verstärken. Der einzige Ausweg liegt für Giorno von Anfang an darin, aufs Ganze zu gehen, spirituell, künstlerisch und körperlich. Warum ist es, fragt er sich 1963 anlässlich einer konventionellen Lesung, so langweilig? Dieses Ungenügen nährt John Giornos eigene Innovationskraft. Er integriert Alltagsmaterial in seine Gedichte, schreibt offen und affirmativ über schwule Lust, arbeitet mit Soundorgeln, Aufnahmegeräten und Live-Effekten. Er ist einer der ersten Dichter jener Zeit, die Text, Happening und Performance zusammendenken. Dazu gehört Dial a Poem, ein Service, der bei Anruf Aufnahmen jüngster Lyrik abspielt. Es wird nach dem Start 1968 millionenfach genutzt. Große Dämonenkönige berichtet über diese Pionierleistung, wenn auch weniger ausgiebig und beherzt als über den Exzess und die Society der Zeit. So zeigt sich, vor welchen Herausforderungen jemand steht, der über ein Leben schreibt, in dem so vieles ineinander wirkt. Die Liebe, der Sex, die Kunst, die Subkultur, der Körper, die Erleuchtung. Anders gesagt, es geht um alles. Zum Ende hin in langen Passagen auch um Reisen nach Tibet und die buddhistische Dharma-Lehre. Die narrative Stringenz leidet immer mal wieder darunter. Manch ein Leser wird sich daran stören. John Giorno hätte das wohl nicht als Manko, sondern als Beweis eines hingebungsvoll gelebten Lebens erachtet. Mit »Große Dämonenkönige« gibt er einer Epoche, die kunsthistorisch zigfach analysiert und abgeheftet wurde, ein wildes Stück subjektive Erfahrung zurück.
Sagt Samuel Harmon über John Giorno, große Dämonenkönige, ein Leben voller Poesie, Sex, Kunst, Tod und Erleuchtung. Na, wenn das kein Programm ist. Aus dem Amerikanischen hat es übersetzt Urs Engeler, erschienen bei Secession, 346 Seiten für 30 Euro. So großtönend der Amerikaner, so zart ist der Flamme, um den es jetzt geht. Ein ganz anderes Lebensgefühl nämlich umkreist der 81-jährige Brüsseler Schriftsteller und Filmemacher Eric de Kuyper. An der See heißt sein autobiografisch inspiriertes Debüt von 1988, das von der Melancholie am Meer von Ostende handelt und erst jetzt auf Deutsch herauskommt. Ein stilles Buch in leisen Tönen, pastellfarbene Szenen über Sommermonate an der Nordsee. Jan Drees hat An der See gelesen.
Ein steter Hauch des Niedergangs kennzeichnet viele Landstriche Belgiens. Er zieht sich durch die notorisch arme Provinz Wallonie bis zum Meer, wo die frühere Königin der Küstenstädte Ostende mit viel Beton unschön wieder aufgebaut wurde nach den Bombenangriffen des Zweiten Weltkriegs. Obwohl wenig Herrlichkeit geblieben ist, nimmt eine Brüsseler Familie ihre Vorkriegstradition wieder auf und reist Ende der 1940er Jahre zur Sommerfrische an die flämische Nordseeküste. Onkel, Tanten, Geschwister, Mütter kommen in Ostende an der See zusammen. Mit von der Partie ist ein kleiner, vielleicht 7, 8 Jahre alter Junge, die Hauptfigur des schmalen Erinnerungsbuchs Eric de Kuypers, das diesen Jungen in der dritten Person vorstellt, obwohl der Autor hier augenscheinlich von sich selbst erzählt. Über die einstige Pracht Ostendes kann dieser Junge nichts wissen, doch er besitzt Ahnungen.
In dem stattlichen Herrenhaus, an dessen Rückseite sie logierten, war es auch an heißen Sommertagen eiskalt. »Ein Glück für die Butter und die Milch«, sagte seine Mutter. Das Hinterhaus war dagegen überhitzt. So gab es eine klare Trennung zwischen dem, was ihnen gehörte, und dem, was nicht ihnen gehörte. Das Haus wurde von einer Familie vermietet, die auch ein Hotel in der Stadt betrieb, das Commodore, über das mit viel Respekt gesprochen wurde. Vor dem Krieg hatte das Commodore noch zu den Spitzenhotels gezählt. Das bedeutete etwas vor dem Krieg.
Der zurückliegende Krieg, die Besatzung durch die deutsche Wehrmacht und die Bombenangriffe der Alliierten tauchen lediglich in Andeutungen dieses handlungsarmen, aus zahlreichen Vignetten kompilierten Buchs auf. Die chaotische Zeit der Weltverwüstung fand vor der Bewusstwerdung des Kindes statt. Für den Jungen zählt jetzt allein die absolute Gegenwart, die Sommertage am Strand, das Spiel mit den Geschwistern und den anderen Urlaubskindern, die Fischabendessen im Kreis der Familie, die abendlichen Spaziergänge am Kai, die langweiligen Besuche im Ostender Genossenschaftskaufhaus.
Ab und zu machte der Junge auch gar nichts. Er lag dann einfach nur da, die Augen sinnend auf das weiß-grün, weiß-grün der vertikal gestreiften Kabinen gerichtet. Dieses einfach Nichtstun erinnerte ihn an die Erwachsenen, die sich auch den ganzen Tag mit Nichtstun beschäftigen konnten.
Dass die Erwachsenen mit Nichtstun beschäftigt sind, nicht einmal wie vor dem Krieg in die Wellen tauchen, hat vermutlich einen überaus traurigen Grund. Erik de Kuypers Erinnerungsbuch An der See lässt die tiefe Erschöpfung einer Krisengeneration erkennen, gebeutelt von Kriegen, Inflation, Bombardierungen. 36 Jahre nach Erscheinen der niederländischen Erstausgabe taucht dieses kleine Buch hierzulande auf. Seinerzeit hat es einen Reigen zahlreicher weiterer autofiktionaler Bücher des Regisseurs und Filmtheoretikers eröffnet. Innerlich ausgezehrt sind die hier beobachteten Erwachsenen. Es sind größtenteils Frauen. Väter sind abwesend in dieser Geschichte. Sie werden nicht einmal thematisiert. So liest sich diese Erzählung wie eine Vanitas-Ermahnung, geschrieben aus dem sicheren Abstand des intellektuell gebildeten Mitvierzigers, der gewahrt, dass die Bilder und Begriffe seiner Kindheitsjahre verblasst, dass sie lediglich Chimären sind.
Er kannte den Sand wie die Fischer die See und den Wind. Es war kein überflüssiges Wissen. Allerdings wird ihm nun, da er es aufschreibt, klar, dass von diesem Sachverstand nichts übrig geblieben ist. Schon als Kind hatte er vermutet, dass er beim Erwachsenwerden vieles von dem vergessen würde, was für das Leben, das glückliche Erleben des Alltags unverzichtbar war. Wie zutreffend war diese Intuition gewesen, wie begründet seine panische Angst davor, erwachsen zu werden.
Der Niedergang ist eingeschrieben in die moderne Literatur Belgiens, spätestens seit George Rodenbeck 1892 seinen symbolistischen Kurzroman Das Tote Brügge veröffentlichte, dessen wehmütiger Geist auch durch Erik de Kuypers An der See Debüt weht. Der mittlerweile 81-Jährige, in seiner Heimat hoch angesehene Schriftsteller, betritt erstmalig die hiesige Literaturlandschaft mit seinem autofiktionalen Ostende-Text. Das einstige Nordseenizza erscheint nur dem kleinen Jungen als eine Art Paradies. Tatsächlich wird eine verödete Landschaft beschrieben und eine komplett aus der Ordnung gefallene Gesellschaft porträtiert, die während zweier Sommermonate Ende der 1940er Jahre versucht, im Sonnenlicht Ruhe zu finden und im Geschmack frisch gefangenen Fischs die Erinnerung an eine unrettbar verlorene, bessere Zeit.
Jan Drees über Erik de Kuyper, An der See aus dem Niederländischen, von Gerd Busse übersetzt, Wagenbach, 144 Seiten, 22 Euro. Das Kolosseum am Horizont, der blaue Himmel, der hoch ist, grandiose Palazzi und Kirchen an jeder Ecke, von Pinien beschirmt, wer würde bei dem Gedanken an Rom nicht sehnsüchtig? Aber Rom hat mehr zu bieten als nur historische Kulissen. Rom, Stadt fürs Leben, heißt das neue Buch des Kunsthistorikers und Bibliotheksleiters Golo Maurer. Golo Maurer arbeitet am Max-Planck-Institut Bibliotheca Hertziana in Rom. Zuerst wollte ich von ihm wissen, was Rom denn noch ist, jenseits der emblematischen Bauten.
Ja, Rom ist ja vor allem bekannt durch die pittoreske Altstadt, durch die krummen Gassen, durch die barocken Fassaden. Das ist ein Rom, dessen Schönheit man so in diesen Außenstadtvierteln nicht mehr findet. Aber diese Außenstadtviertel haben das urbane Leben noch bewahrt. Hier leben noch wirkliche Römerinnen und Römer, währenddessen im Zentrum eigentlich nur noch die Touristenmassen unterwegs sind. Und die eigentliche Schönheit dieser Viertel geht von dem Alltagsleben aus. Natürlich sind sie auch historisch interessant. Sie wurden im späten 19. Jahrhundert gebaut. Sie wurden in den 20er Jahren gebaut, in den 30ern, in den 50ern. Und jede dieser Epoche hat ihre Eigenheiten, ihr eigenes Flair, ihre Unverwechselbarkeit. Und daraus ziehe ich eigentlich den Genuss im Leben in Rom und immer weniger aus dem Touristen-Rom im Zentrum.
Ihr Buch, Golo Maurer, ist fast so etwas wie eine kleine anthropologische Studie der Italiener. Es geht zum Beispiel um die Bedeutung der Casa. Und die Casa ist sehr viel mehr als nur eine Wohnung. Was hat es damit auf sich?
Naja, wir in Deutschland sind ja gewöhnt, unser Geld eher für die schönen Dinge des Lebens auszugeben. für Reisen, für Autos. Und eine Wohnung kauft man sich eigentlich nur, wenn man wirklich nicht weiß, wohin mit seinem Geld. In der Regel mietet man eine Wohnung. In Italien ist es genau umgekehrt. Jeder, der auch nur irgendwie kann oder auch der nicht kann, kauft sich eine Wohnung. Und das hat auch damit zu tun mit dieser grundsätzlichen Unsicherheit des Lebens in Italien. Man vertraut dem Staat nicht, man vertraut der Zukunft nicht. Es gibt keine soziale Absicherung in dem Maße, wie wir das in Deutschland gewohnt sind. Und all diese Unsicherheiten versucht man durch den Erwerb einer Immobilie aufzufangen. Und das Problem an dieser Sache ist, dass diese Wohnungen ja nicht immer im Zentrum von Rom oder von Mailand liegen, wo sie auch wirtschaftlich einen Sinn ergeben, sondern sie liegen oft irgendwo in strukturschwachen Gebieten, wo dann die Kinder sagen, naja, da gibt es zwar keine Arbeit, aber da habe ich zumindest dann meine Casa, also bleibe ich dort. Und das trägt zu einem nicht geringen Maße zu dieser Immobilismo, zu der Unbeweglichkeit der italienischen Gesellschaft bei. Und wahrscheinlich wäre es doch manchmal besser, das Geld, was man für das Haus ausgegeben hat, für andere Sachen, wie zum Beispiel ein Universitätsstudium auszugeben.
Das führt auch zu so einer gewissen Passivität, wie Sie es schildern. Aber in anderen Momenten beweist sich dann doch wieder die große Fähigkeit zur Improvisation. Wie ist der Umgang mit Problemen?
Ja, also gerade da es wenig Sinn hat, darauf zu warten, dass der Staat zentral Lösungen anbietet, auf die der Deutsche ja irgendwie so ein Recht zu haben glaubt, nimmt der Italiener in der Regel die Sachen selbst in die Hand, speziell auch der Römer, und ist gewohnt eigentlich in sehr prekären Situationen, wo wir in Deutschland ja schon sofort hysterisch verzweifeln würden, Ruhe zu bewahren und zu sehen, wie kommt man denn weiter. Und da sind die kleinen Netzwerke wichtig, da ist die Familie ganz entscheidend, da ist die Nachbarschaft entscheidend. Und so wird eine Art der Resilienza, nennen Sie das, also der Widerstandsfähigkeit, die hier eine große Tradition hat und die bewirkt, dass Italien und Rom, obwohl das eigentlich immer regelmäßig vorhergesagt wird, dass das Land jetzt aber wirklich untergehen wird, dass dieses Land einfach nicht untergeht und dass sie erstaunlich gut durch jede Krise kommen. Das haben wir bei Covid das letzte Mal gesehen. Und dass man so auch durch die Krisen des Alltags kommt, von Tag zu Tag, von Woche zu Woche, von Jahr zu Jahr.
Wie steht es denn mit dem Degrado? Das ist auch so ein Stichwort. Also dem Niedergang, der in Rom natürlich seit der Antike schon beklagt wird, das erzählen Sie auch, Golo Maurer. Aber zum Beispiel ein Problem, das immer wieder auftaucht, ist ja das des Mülls.
Ja, Degrado ist so ein Schlüsselwort für Rom. Das will besagen, also ein Niedergang hat aber auch so einen leicht moralischen Anstrich. Das heißt, ein Niedergang auch im Sittlichen. Die Römer sind gewöhnt, diesen Degrado dann an dem Müll festzumachen, der auf den Straßen rumliegt, an den Schlaglöchern in der Straße. Aber natürlich zunehmend wird auch begriffen, dass auch der Wandel der Stadt, den der Hypertourismus verursacht, ein Degrado bedeutet, und zwar ein irreversibler. Ich meine, überall ändern sich Städte, aber dass Rom heute nicht mehr das Rom von Alberto Sordi ist, ist ein ungleich dramatischeres Ereignis, denn Rom war eigentlich immer die Stadt, wo das Alte und das Neue lange friedlich nebeneinander koexistiert haben. Und es ist ja nicht so, dass durch den Tourismus das urbane Leben von früher durch ein urbanes Leben von heute ersetzt werden würde. Das wäre ja noch okay. Sondern es wird Stadtleben überhaupt ersetzt durch einen Freizeitpark, der sich bis in jede Kapillaren der Stadt langsam fortpflanzt. Und man hat einfach keine Lust, ständig zwischen Leuten zu leben, die gerade Urlaub vom Leben machen.
Etwas, das Sie erwähnen und das einen wichtigen Raum einnimmt in Ihrem Buch, ist der, wie Sie es nennen, Golo Maurer, Sistabinismo. Also, dass man sich irgendwie es doch noch gut einrichtet. Was ist das für eine Fähigkeit?
Die Italiener sagen ungefähr alle 5 Minuten irgendwo, ah, Sistabene, hier geht's einem gut. Und das meint die kleinen Freuden, die der italienische Alltag an jeder Ecke doch dann bereithält. Das sind keine spektakulären Dinge. Das kann die kleine Bar sein, die kleine Trattoria oder einfach nur ein Stuhl in der Sonne. Das Meer ist meistens nicht weit oder die Berge. Also das heißt, bis zur nächsten Insel, wo man sich wieder vom stressigen Alltag erholen kann, ist es meist nur ein paar Schritte und man braucht dafür auch nicht sehr viel Geld. Und das ist es eigentlich, was die italienische Gesellschaft über den sehr anstrengenden Alltag und über die oft frustrierende Situation von Stadt und Staat hinweg hilft, dass sie sagen, ja, alles ist zwar irgendwie schlimm, aber ich freue mich schon, wenn ich am Wochenende das und das mache. Und das hilft einerseits, Italien zu überleben, dass die Leute stillhalten, weiter arbeiten und funktionieren, verhindert aber andererseits, dass sich ein Frust aufstaut, der am Ende wirklich zu Veränderungen beiträgt. Also hier wird nie eine richtige Revolution stattfinden. Italien sinkt nie ab, aber es steigt auch nie auf. Es bewegt sich immer nur seitwärts. Und da trägt der Sistabenismus, glaube ich, eine ganze Menge bei zu dieser Stagnation über die Jahrzehnte hinweg.
Das sagt Golo Maurer. Sein Buch Rom, Stadt fürs Leben ist bei Rowohlt erschienen. 335 Seiten für 28 Euro. Mehr zum Tourismus in Italien erfahren Sie in Kultur heute. Da gibt Petra Reschi über Venedig Auskunft. Nach Italien führt auch der neue Roman von Dana Grigorcia, der von einem Bildhauer erzählt und von einer Schriftstellerin, die an der ligurischen Küste versucht, über ihn zu schreiben. Dana Grigorcia ist heute Abend in der Lesezeit ab 8:30 zu Gast. In Forschung aktuell geht es heute um Starkregen in Dubai. Einen schönen Nachmittag wünscht Maike Albart.